SWR 2 Podcast.
Hallo Sina Kürz.
Hallo Frau Julia Nestle.
Wir haben uns wieder hier für euch zusammengesammelt an diesem Freitag mit Gepäck voll mit Themen aus der Woche, aus der Wissenschaft, mit kuriosen Themen, mit ein bisschen ernsteren Themen, mit lustigen Themen. Sina, was hast du dabei?
Was habe ich dabei? Ich habe mich mal über Nord Stream informiert. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Irgendwie kommt.
Es wird ernster als gedacht, ja.
Tatsächlich jetzt ernster, ne? Also Ende September gab es ja dieses kleine Missgeschick, von wem auch immer es ist, wer auch immer verantwortlich dafür ist, dass plötzlich zwei Explosionen bei Nord Stream diese Pipeline beschädigt haben. Ist uns eigentlich auch egal, weil ich meine, gut, jetzt tritt halt Gas aus, ne, und Meerwasser geht rein und große Risse, große Löcher, wie auch immer. Das klingt ja alles schon wie so ein kleiner Krimi, wie solche Explosionen zustande kommen, aber das interessiert uns eigentlich nicht, ne, weil wir sind aus der Wissenschaft. Wir sind ein wissenschaftlicher Podcast. Wir sind nicht aus der Justiz, uns interessiert nicht, was passiert ist, sondern wir sind problemorientiert. Wir wollen die Lösungen finden und damit habe ich mich beschäftigt. Außerdem werden ja auch ständig irgendwelche Pipelines beschädigt, muss man ja auch mal sagen, ne, also
das passiert häufiger, als man denkt, ne? Da kommt so ein Anker von so einem großen Containerschiff,
genau.
Zack,
ja,
kaputt.
Genau, oder mal, weiß nicht, so ein Container fällt auch einfach mal runter, ne? Fällt mal über Bord.
Vom Schiff.
Ja, ja, vielleicht einer, in dem irgendeine Ware drin war, die man vielleicht doch nicht dann ans andere Ufer...
Die Bleigürtel.
Gut, und runter damit, ne? Ja, und dann fällt das halt auf so eine Pipeline, geht kaputt. Vielleicht war es ja auch das einfach bei Nord Stream. Vielleicht ist einfach ein großer Container vom Schiff. Nein, war es wahrscheinlich nicht. Egal. Aber ja, stimmt. Also tatsächlich werden ständig irgendwelche Pipelines kriegen, irgendwelche Beschädigungen ab, Korrosion, was auch immer, Schiffscontainer, die runterfallen. Wie auch immer, jetzt haben wir eben das Malheur bei Nord Stream. Man weiß auch noch gar nicht so genau, wie groß diese ganzen Risse und Löcher und dieses Leck ist. Ne? Aber ich habe gelesen, oder beim NDR habe ich irgendwie gehört, dass eins sich auf 200 Meter ausgedehnt hat. Das ist so die einzige Zahlangabe, die ich jetzt gefunden habe, was jetzt die Größe des Lochs angeht bei einer der Pipelines.
Ja. Und es ist ja wohl auch so, das sprudelt ja hoch und dann hat das oben auch irgendwie einen Durchmesser von 100 Metern oder mehr und also wenn da ein Schiff drauf fährt, das geht ja direkt unter.
Achso, ja, das ist das Problem. Das fand ich auch super spannend, ne? Das Methan, was da rauskommt. Also das ist anscheinend kein großes Klimaproblem jetzt oder nee, kein großes Umweltproblem, ne? Wie es bei anderen Pipelines ist. Ne? Also das Methan, das löst sich dann irgendwie in Wasser und das ist jetzt alles nicht so schlimm. Aber es ändert die Dichte des Wassers und das ändert dann auch den Auftrieb des Schiffes. Es ist also quasi wirklich wie ein Loch, in das das Schiff dann reinfallen kann. Ein Loch mitten im Meer. Genau, deswegen
also,
wollen wir es schließen.
Ja.
Wir wollen es
schließen
und ich habe jetzt mal überlegt, okay, angenommen jetzt in einer dieser Pipelines wäre das Loch jetzt, sagen wir mal, 1 Meter breit, ne? Und 200 Meter Länge haben wir da irgendwie was von einem Riss gesehen. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach mal irgendeine Angabe mir angeschaut. Oder ich habe mir auch mal angeschaut, wie sowas normalerweise repariert wird, ne? Und das sind unfassbar große technische Geräte, die da unter Wasser abgeseilt werden, die sich dann wie so Manschetten um dieses Rohr rum greifen, ne, wo dann so ein durch Überdruck auch wirklich so ein Raum um das Rohr geschaffen wird, wo kein Wasser mehr ist. Da gehen dann Leute rein in diesen Raum, da 70, 80 Meter unter Wasser und schweißen sich da einen ab, um das zu schließen.
Da muss es doch eine bessere Lösung
genau.
geben.
Genau, zum Beispiel Gaffertape habe ich mir als erstes überlegt. Ne? Das ist das Erste, was einem einfällt. Was ist kaputt? Ja, nehmen wir Gaffer, oder?
Ja.
Also so hätte ich es immer gemacht, ne? Hat dann mal ein bisschen gerechnet, so Gaffer habe ich mal bei einem namhaften Online-Versandhändler geguckt, was es da so für Gaffertape gibt und wie breit und lang das ist. Ne? Ich habe jetzt so eine Rolle gefunden, ist die längste, die ich gefunden habe, die hat eine Breite von 75 Millimeter. Ne? Also jeder, der so ein Geodreieck sich in die Hand nimmt, ne? Das ist so ein halbes Geodreieck breit, ne? Schon ordentlich großes Gaffer. Da kriegst du schon einige Löcher zu. Das hatte irgendwie 41 Meter Länge komplett. Ne? Und dann bräuchte man ungefähr 140 Gaffertapes und schon ist das Loch zu.
Aber nur wenn es 1 Meter
Es 1 Meter breit und 200 Meter lang, auf die 200 Meter lang habe ich mich jetzt mal fokussiert. Ne? Und das wären dann bei diesem namhaften Online-Versandhändler um die 2.400 Euro. Ich habe 140 Gaffertapes genommen, weil eigentlich würde man mit 70 das Ganze schon zumachen, wenn man ordentlich gaffert, wenn man vernünftig Origami-Feintuning gaffert, würde ich sagen. Aber wir wollen ja doppelt machen. Ne? Also ich gehe auch immer doppelt immer drüber, dann haben wir 140 Gaffertapes. Das wäre ungefähr sowas, ja. Hast du,
voll gut.
Womit würdest du irgendwelche Löcher schließen? Hast du spontan eine Idee?
Also ich bin auch direkt bei Gaffertape dabei, hat mir schon sehr oft mein Leben gerettet. kurzer Exkurs, weißt du, warum das Gaffertape heißt?
Nee. Gaffer? Ist es Herr Gaffer? Sag bitte, es gibt einen Herr Gaffer.
Es gibt keinen Herrn Gaffer, okay. Aber es gibt einen Menschen,
der oder eine Frau Gaffer,
war,
wieso sage ich auch noch Herr Gaffer?
Eine Frau
ich bin
Gaffer,
echt ein Opfer
ja.
des Patriarchats, ja.
Aber es gab einen Menschen, der war Beleuchter beim Film in den USA und der wollte die Lampen mal wo anbringen, wo sie nicht immer stehen, also zum Beispiel an der Wand oder so. Mhm. Und dann hat er nach und nach ein Gewebeband entwickelt und im englischen Sprachraum heißen Beleuchter die sogenannten Gaffer. Und dann wurde es halt das Gaffer-Tape. Aber warum heißen die Gaffer? Weil ganz früher hat man Lampen mit so einer langen Stange vermutlich angemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ein sogenanntes Gaffel. Also eine lange Stange. Auch beim Segeln gibt es zum Beispiel das Gaffel, das ist auch so ein langes Ding.
Okay.
Und daher kommt das wohl alles. Ja, kurzer Exkurs.
Ah, deswegen. Nee, also okay. Fände ich ja die beste Lösung. Ich habe sonst noch überlegt, so Patches, so Aufnäher, war das Erste, was mir eingefallen ist. Auch wenn es sich dabei jetzt um Stahl handelt und nicht um Jeans.
Stahl nähen, ja. Weiß nicht, große Kaugummimengen reinklatschen.
Große Kaugummimengen. Ich habe aber für Patches habe ich auch mal gerechnet, weil ich dann auch irgendwie Bock hatte, bei diesem Online-Versandhändler mal Aufnäher zu googeln. Und es gibt sie in allen Formen und Farben und Mustern. Ich habe mich dann für Seepferdchen erst entschieden. Seepferdchen fand ich irgendwie ganz süß, wenn wir die Nord Stream mit Seepferdchen aufnähern, irgendwie zukriegen. Dann war ich aber doch lieber für Krabbe, weil das war einfacher zu rechnen, ne? Weil Seepferdchen haben eine etwas seltsamere Form und dieser Krabbenaufnäher, der würde, glaube ich, besser passen.
Und wie viele Krabbenaufnäher
brauchen wir? 32.000 Krabbenaufnäher bräuchten wir ungefähr. Ne? Also man könnte irgendwie so 12, die waren irgendwie 9 × 7,5 cm, ne? Eins kostet 6,50, können wir irgendwie so 12 in eine Reihe, das Ganze dann mal 200 Meter und dann haben wir so 12er Reihen auf 200 Metern, ja, 32.000 Patches. Ist ein bisschen teurer. Könnte man ja auf das Gaffer nochmal drauf machen. Dann hält das bombenfest.
Mhm, dann sieht es auch schön aus.
Also dann kann Putin oder wer auch immer so viele Explosionen, wie er möchte, machen. Ich glaube nicht, dass das Gaffer dadurch beschädigt wird. Ich meine, warum nehmen die Beton, um das nochmal, um diese Pipeline drum zu machen? Warum nimmt man nicht einfach Gaffer?
Nehmen Sie Beton?
Ja, tatsächlich. Also diese Pipelines sind erstmal so Stahlpipelines, ne? Und dann, was ganz interessant ist, dann muss da nochmal so eine fette Betonschicht drüber, weil diese Pipelines, ne, wo ja eben dieses Gas durchgeht, die könnten dann, die sind natürlich auch leicht, ne? Das könnte sich dann auch langsam anheben. Ne? Also das heißt, diese Betonschicht wirkt nicht nur als Schutz, sondern auch, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu beschweren, damit es nicht runterfällt. Damit es nicht aufsteigt. So. Damit es eben.
Ich wollte gerade sagen, bleibt. Das Problem ist ja, dass andere Sachen runterfallen und es kaputt
genau.
machen. Ja.
Ich hab noch eine dritte Methode und zwar meine Lieblingsmethode, um Dinge zu reparieren, ist eigentlich nicht, also wenn man größere, also auch so dreidimensional denken muss, ne, da finde ich Instant-Nudeln eigentlich ganz gut. Kennst du diese Reels oder diese Videos, die im Internet, ja, du hältst dir schon die Hände vors Gesicht. Ja. Diese Reels, wo die zum Beispiel irgendwelche Waschbecken, wo vorne was abgebrochen ist, mit Instant-Nudeln einmal auffüllen und das Ganze dann abschleifen. Ich finde das wahnsinnig gut.
Müssen wir euch unbedingt in den Shownotes verlinken für alle, die jetzt sich fragen, was zur Hölle wollen die mit Instant-Nudeln?
Ja, genau. Instant-Nudeln sind die, die man damit Wasser aufgießt. Das sind so, wie sagt man das denn? Sieht aus wie so Gehirn, oder?
Ja, so geriffelt und zusammengefaltet. Und dann, wenn man Wasser drauf macht, werden Nudeln
dann
drauf.
Dann wird es weich, genau. 20.000 Instant-Nudelblöcke bräuchte man, wenn die so 10 × 10 cm breit sind. Und dann muss man sie noch abschleifen.
Und wasserdicht machen, oder? Weil sonst schwemmen die auf und dann ist auch wieder undicht.
Muss es nicht einfach warm sein, das Wasser? Mehr Wasser? Aber das wäre geil. Dann hätte man...
Kann man Nudeln in kaltem Wasser kochen?
Aber stell dir mal vor, man hätte dann 20.000 Instant-Nudelsuppe.
Ganz salzige Suppe. Ja. Eine sehr versalzene
mit
Suppe.
Mit Seetang hat man wirklich so eine Miso-Instant-Suppe. Okay. Ja, das ist absolut fucked up, was ich da ausgerechnet habe. Ich habe mich dann auch im Laufe des Tages gefragt, was habe ich mit meinem Physikstudium hier eigentlich erreicht, dass ich jetzt hier anfange auszurechnen, wie wir Instant-Nudeln blöcken, ich Nord Stream 1 und 2 wieder flicken kann. Aber naja, jetzt haben wir es zumindest ausgerechnet. Wenn die Fragen haben von Nord Stream, wendet euch an Fucked Up.
Sina, ich habe was Neues für unser Hobby Küchenpsychologie.
Ja, ist das unser Hobby? Julia und ich haben echt viel gemeinsam. Wir haben eine Lieblingsfarbe, nämlich Uranus, Uranusig.
Uranusig, Mintgrün, ja. Vögelgezwitscher. Ja, auf jeden Fall jetzt Küchenpsychologie. Ja. Und zwar sag mir, welche Songs du gerne hörst und ich sag dir, welcher Bindungstyp du bist.
Oh, okay.
Und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Also es ist nicht nur Küchenpsychologie.
Was heißt Bindungstyp? Was ist ein Bindungstyp? Also in mit Partnerschaft oder?
Genau. Es geht um Partnerschaften. Grundsätzlich ist ja so, also wir Menschen sind ja geboren und wollen in unserem Leben Bindung mit anderen Menschen eingehen. Aha. Und dann ist halt die Frage, wie sind wir da drauf? Wie bauen wir die auf? Wie verändern die sich? Wird natürlich auch viel in der Kindheit geprägt. Jadi, so, ne? Und das ist einmal das eine. Und dann gibt es auch noch die großen 5 Persönlichkeitsfaktoren, die da mit reinspielen. Also Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ja. Und bei den Bindungstypen gibt es verschiedene Theorien. Mhm. Und dieses Forschungsteam aus Kanada hat sich da eben bestimmte Dimensionen dieser Bindungstypen angeguckt. Aber ich fange mal von vorne an. Also, es gibt beispielsweise ein vermeidendes Verbindungsverhalten. Das heißt, da ist die Frage, wie sehr sucht eine Person nach Selbstständigkeit oder emotionaler Distanz auch von anderen? Wann wird Nähe zu viel? Ne? Also es sind vielleicht auch Emotionsunterdrücker, sag ich mal, so Bindungsvermeider oder bindungsängstliche Menschen. Ja, da ist natürlich die Frage, wie sehr macht man sich einen Kopf?
Genau, das berühmte Generation beziehungsunfähig. Geht es in die Richtung dann, wenn man zu diesem Typ gehört?
Bei den Bindungsvermeidern, ich glaube, das habe ich schon mal zusammen gehört, ja. Genau, Bindungsangst ist dann so, wie sehr macht man sich einen Kopf und hat Angst vor Zurückweisung. Ne? Das sind vielleicht Menschen, die eher permanent Nähe sehen und so. Und gerade die haben die sich besonders angeguckt. Und Gegenpol ist dann natürlich sowas wie eine Bindungssicherheit. Also, dass man Hilfe braucht und sie bekommt. Ne? Also
die Freundinnen, die immer sofort wieder in der Beziehung sind. Ne? Oh, ich habe mein Freund, ich habe mich von meinem Freund getrennt. So, oh ja, okay, dann geht es dir bestimmt gut. Nee, ich habe schon jemanden neuen. Denkt so, was? Was? Ihr seid 2 Wochen auseinander. Wo hast du die neue Person her? Das sind dann die.
Ich weiß nicht, ob das die sind, die Bindungssicherheit haben. Das sind vielleicht eher die Leute, die nicht mit sich selbst allein sein können. Aber anderes
so,
Thema.
Okay, alles klar.
Genau, also dieses kanadische Forschungsteam, das hat sich Songtexte speziell angeguckt und hat dann so mit 500 Menschen das Ganze erforscht und mehreren tausend Songs. Und die haben halt rausgefunden, wer gerne Songs hört, in denen es inhaltlich auch um vermeidendes Verbindungsverhalten zum Beispiel geht und um weniger Beziehungssicherheit, der ist auch tendenziell selbst eher jemand, der ein Vermeider ist oder jemand, der zur Beziehungsangst neigt, der hört auch eher Songs, wo das drin vorkommt. Also die Lyrics reflektieren, möglicherweise, haben sie rausgefunden, unsere eigenen Beziehungstypen. Und sie bringen auch Beispiele an, also welche Songs für was stehen. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
Ach, das ist
beispielsweise
gut. Ja.
Dieser Song hier, fangen wir mal hier mit an. Weißt du, welcher es ist?
Tina Turner oder Whitney Houston? Die kann ich nie auseinanderhalten.
Das ist genau. Es ist Tina Turner. What's Love Got to Do with This? oder with It. Tina Turner gehört zu den Vermeidenden, weil da geht es ja darum, you must understand, it's only the thrill of boy meeting girl, ne? Nicht mehr. Das heißt, ich will nicht, dass du mir zu nahe kommst. Ich will nicht zu sehr an dir hängen. Auch wenn wir uns wollen, bleibe ich weg. Also das wäre dann, wenn das in der Playlist zu finden ist, möglicherweise die Interpretation. Anderes Beispiel ist, es ist ziemlich obvious, das hier. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to, but I can't. Ganz schwierig, ganz schwierig.
Auch sehr toxisch, wie man es heute sagt, ne?
Auch sehr toxisch. Mhm. Ja, das verbinden sie mit Anxiety and Avoidance.
Wem war das jetzt? Was für ein Song war das?
Das ist der Song I Hate You, I Love You von Olivia O'Brien.
Ah. Okay. Ja, das ist sehr schwierig und nervig.
Ja, ängstlich und vermeidend, beides ganz. Dann, also da, wenn das in der Playlist ist, da kann man sagen, die Person, die kann man sich schnappen. Hey. I got you, babe. Genau, von Sonny and Cher meine ich.
Ah.
Und das ist so die klassische Sicherheit. Ne? Wir reden miteinander, hier, nichts kann schief gehen, du kannst meine Hand nehmen. Es gibt keinen Berg, der für uns zu hoch ist. Also mit diesem Song in der Playlist, Leute, das ist ein gutes Match.
Das ist ein gutes
Schnappt
Match.
Euch die Person.
Ja, das ist eine gute Sache. Viele stalken ja erstmal so den Instagram-Kanal oder sowas, ne? Oder die Facebook-Seite von dem Match, was sie vielleicht so gerade in der Nähe haben. Nein, Leute. Sucht die Person bei Spotify und dann erfahrt ihr, ob ihr euch auf die Person einlassen solltet oder nicht. Das ist ein sehr guter Tipp.
Bella Hadid, die ist ja ein Model. Und die war auf jeden Fall in den auch wissenschaftlichen Schlagzeilen der letzten Woche, denn sie ist nackt auf die Bühne gekommen und nach 2 Minuten hatte sie plötzlich ein Kleid an. Und wie das Kleid auf sie draufgekommen ist, das war ziemlich, finde ich,
Während sie auf der Bühne war, mhm. Sie ist also nackt auf die Bühne gehen, mhm. überraschte heute, also das haben doch bestimmt
ganz
viele
gemacht. Das
ist heute
nichts Besonderes mehr.
Ist ja langweilig, die Leute gähnen. Die Paparazzis legen nicht mal irgendwie ihren Finger auf den Auslöser, weil sie denken, ja und, ist es jetzt was Besonderes hier? Nee. Aber dann hat sie, während sie auf der Bühne steht, plötzlich ein Kleid.
Ja, weil Menschen mit Sprühdosen um sie rumgelaufen sind und ihr ein Kleid aufgesprüht haben. Aber nicht nur so Spray-Paint, ne? Nicht so Body-Paint-mäßig, sondern es war danach ein Stoff. Es kam dann jemand zu ihr, hat dann so oben, so wie so Trägerchen, einmal so runtergeklappt und unten noch so einen Schlitz reingemacht. Und es war wirklich, also sie hatte dann ein Kleid an. Es ist ein Kleid aus der Sprühdose.
Aber dann wirklich aus Stoff? Also ist es aufgesprühte Baumwolle oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist eine Lösung, die enthält Fasern oder auch synthetische Fasern, Baumwolle und so weiter. Und das ist in einer Polymerlösung gelöst. Dann ein bisschen Latex dazu, ne? Ja. Und Aceton und so weiter. Und Aceton zum Beispiel kennt man auch von Nagellack entfernen, das verdunstet mhm. unglaublich schnell. Und wenn dann diese Lösung verdunstet, bleibt halt der Stoff auf der Haut übrig. Und das Coole ist, man kann diesen Stoff auch wieder auflösen und wieder neu benutzen. Und das ist Fast Fashion.
Fast Fashion. Und alle Dermatologen kriegen eine Krise, wenn sie es hören wahrscheinlich.
Ja, also die gesundheitlichen Dimensionen davon habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Aber also das ist so ein Typ, der hat das erfunden, schon vor einer ganzen Weile. Manuel Torres, meine ich, ist das.
Ist natürlich ein Italiener. Wieso habe ich das?
Oder ich glaube eher ein Spanier oder so. Und also schon seit fast 20 Jahren gibt es das ganze Ding. Und seine Inspiration waren einmal Spinnennetze, weil die haben ja auch einen Faden, und der dann mhm. irgendwas bildet. Und dieses, an Fasching gibt es doch oft, oder auch an Halloween, diese Sprühflaschen, wo dann
du
so ein unendlicher
Karneval?
Faden.
Ganz kurz, was hast du gerade als erstes gesagt? Du meinst,
ich habe natürlich
Karneval?
Fasnet gesagt.
Das war's heute. Schön, dass ihr zugehört habt bei Fakt ab. Ich verabschiede mich.
Nehmen wir zusammen am 11.11. eigentlich auf. Da ist auch,
naja, echt?
Naja, es ist 11.11. ist ein Freitag dieses Jahr. Auf jeden Fall, dieses, was dann da so rauskommt aus so einer Sprühflasche, so ein unendlicher Faden, der immer überall dann in der Hecke hängt.
Oh Gott, ja, genau. Den man auch nicht mehr, wenn man den in die Haare kriegt, richtig
exakt.
Ätzend. Ich erinnere mich, dass meine Mutter ausgerastet ist früher, wenn ich das Eis in meinen Haaren hatte. Ja.
Auf jeden Fall, das Schön. War sein Inspo. Und daraus kann man jetzt Kleider machen, man kann es mhm. aber auch benutzen, um Löcher zu reparieren. Wir könnten vielleicht mit diesen Sprühflaschen unter Wasser mhm. die Pipeline reparieren, wer weiß.
Perfekt.
Zumindest bei einem Ölleck könnte es auch helfen, weil man kann aus großen Flugzeugen mit sehr großen Sprühdosen dieses Gemisch auf ein Ölleck draufkippen und dann das Ölleck, das haftet dann an dem...
Denkst du dir das gerade aus? Oder
nein,
das
hat er als Anwendungsbeispiel genannt.
Okay.
Das haftet dann an dem Stoff und dann kann man das Ölleck woanders hinziehen, wo man besser damit umgehen kann und so weiter. Also es ist nicht nur für ein Kleid gut, sondern oder dafür, dass wir irgendwann in eine Box reingehen, vorne sagen, wir hätten gern so ein Kleid heute Abend, das uns draufsprühen lassen und fertig so, ne? Sondern es ist tatsächlich
auch
für mehr
Sachen. War das einfarbig, das Kleid?
Das war weiß, einfarbig? Ja. Aber man kann auch verschiedene Farben benutzen, wenn ich mir das so richtig angeguckt habe.
Wir könnten auch uranusfarbige Kleider
wir
uns
könnten
dann
auch,
ansprühen.
Genau, uns uranusfarbige Kleider dafür
die
sprühen
die dann
lassen.
Wortwörtlich maßgeschneidert werden.
Die dann maßgeschneidert werden, ja.
Uranusfarbige Kleider, die maßgeschneidert sind. Es ist schon spät heute.
Ja, das einzige Problem, was ich persönlich sehe bei diesem Kleid, weil ja gesagt wird, dass es wieder auflösbar ist. Was passiert, wenn dir jemand einen Cocktail drüber kippt? Oder geht es nur mit Aceton? Also okay, dann man wird selten in Nagellack gebadet. Oder
ich weiß ja nicht, was auf dieser Party, wo sie war, am Ende für Drinks rausgegeben wurden. Ja. Also kann ja sein, dass die Leute da mal einen Schuss Aceton noch mit in den Cocktail mischen, weil die mal einen ganz neuen Kick brauchen. Dann ist ungünstig.
Zum Ende der Folge noch eine kleine Post. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen.
Post für wen? Für mich?
Post für Sina.
Yeah,
tatsächlich.
Wirklich?
Ja.
Steht da Hallo?
Doch, für die letzte Folge. So. Nee, da steht nicht Hallo Sina, da steht Hey Ho.
Könnte ja auch für ihn näher sein.
Auf jeden Fall für uns von Dirk. Wir freuen uns sehr. Ihr könnt uns immer total gerne schreiben an faktab@sv2.de oder per
WhatsApp
oder andere Messenger.
Ich sag die Nummer. Mhm. 0174 4321508.
Genau, da erreicht ihr uns oder sonst auch, findet uns bei Instagram oder sonst wo, schreibt uns einfach gerne, schickt uns Sprachnachrichten, dies, das. Auf jeden Fall, Dirk schreibt, hey ho, tolle Folge wieder. Die Beschreibung des Wegs der Spermien mit der Gruppenbildung hat ihn verdammt an Squid Game erinnert. Vor allem das Ende, Gruppe reinlegen mit, schau ihr Loser.
Ach so.
Vielleicht nochmal kurz, Sina, Erklärung, was war da los?
Genau, Aeneas hatte eine ganz fantastische Studie mitgebracht, wo es darum ging, dass man ja eigentlich immer sagt, das schnellste Spermium ist das, was am Ende die Eizelle erreicht, aber tatsächlich scheint es wohl so zu sein, dass Spermien so kleine Grüppchen bilden und es in diesen Grüppchen leichter ist, zur Gebärmutter zu kommen, als wenn man als einzelnes Spermium versucht, seinen abenteuerlichen Weg zur Gebärmutter frei zu machen. Und das meinte er wahrscheinlich. Ach so, Squid Game, ja, das ist tatsächlich ein bisschen so, ne? Da kann ich kann auch relaten, Dirk, ja. Finde ich einen guten Beitrag, ja. Ich dachte kurz, Squid heißt doch auch irgendwie, aber nee, Squid heißt ja Tintenfisch, ne?
Ja. Meinst du Squirt?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja. Sina schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Das ist fucked up. Leute, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne, vergebt ein paar Sternchen, schickt die Folge an Freunde, die vielleicht auch Bock drauf haben. Und schön, dass ihr zuhört. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss, bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.